Deutschlandfunk.
Ihr hört eine Stunde History live vom ARD Sounds Festival. Wir haben die Folge am 7. Mai aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Hallo Nürnberg. Hallo. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir werden uns am heutigen Abend mit dem 4. Juli befassen. Der 4. Juli ist in den USA ein ganz besonderer Tag. Da reisen ganz viele Menschen kreuz und quer durchs Land, besuchen Freunde, besuchen Familie. Es wird gefeiert, es wird zusammen gegrillt, es werden riesige Torten gereicht mit der amerikanischen Flagge drauf. Es gibt unterschiedliche Shows, je nachdem in welcher Region man ist, mit Tieren oder mit Autos. Und es gibt fast in jedem Ort abends ein Feuerwerk in den Nationalfarben. Das geht seit 249 Jahren so, denn da wird am 4. Juli der Independence Day, der Unabhängigkeitstag, gefeiert. Und in diesem Jahr findet das Ganze zum 250. Mal statt. Das ist natürlich ein Grund zu feiern, aber es wird in diesem Jahr auch ganz, ganz besonders groß gefeiert, weil der amtierende Präsident Donald Trump heißt und der agiert ja sozusagen nur in Superlativen. Bei ihm ist ja immer alles das Größte, das Schönste, das Beste. Und so wird auch diese Geburtstagsfeier die größte Geburtstagsfeier in der Geschichte der USA. Zumindest ist das so geplant. Das Ganze wird jetzt schon vorbereitet. Das heißt Freedom 250 und es sind wirklich, wirklich wilde Dinge geplant und da kommt auch sicherlich noch einiges dazu. Wir wollen heute Abend jetzt darüber reden, wie ist es eigentlich zu diesem 4. Juli gekommen? Zum 4. Juli 1776, der Tag, an dem die Unabhängigkeitserklärung beschlossen wurde. Was steht da eigentlich drin in dieser Unabhängigkeitserklärung und wer hat die geschrieben? Wer war daran beteiligt und was war eigentlich in den USA, bevor diese Unabhängigkeitserklärung verfasst wurde? Eine Stunde History ist live hier beim Sounds Festival in Nürnberg. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind und er ist natürlich auch mit dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Dachte, du kommst nicht. Noch kein Wort gesagt und schon so ein Applaus. Wie kann das sein?
Wehe, ihr meint das nicht ernst. Herzlichen Dank für den Empfang. Ich freue mich, in Nürnberg zu sein. Ich freue mich auf die Sendung. Hallo Steffi.
Hallo Matthias. So, kommen wir mal zur Sache. Also, die amerikanische Unabhängigkeit, wegen der sind wir ja heute hier, die war ja nicht nur für Amerika, sondern auch für Europa, muss man sagen, eine Zeitenwende. Lass uns doch mal auf die Zeit vor dem Jahr 1776 gucken und darauf, wie es überhaupt zu dieser Unabhängigkeit kam. Also was ist die Vorgeschichte dazu?
Ja, es wird wahrscheinlich viele Meinungen geben zu dieser Vorgeschichte. Ich fange mal an einem Ort, wo man es eigentlich nicht erwarten würde und auch in einem Jahr, wo man es vielleicht nicht erwarten würde. In Europa, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da stehen sich gegenüber die Kolonialmächte Frankreich und England. Und auch die anderen Großmächte und alle diese Großmächte kommen sich ins Gehege. Es geht ihnen um das Gleichgewicht der Mächte und der Kräfte in Europa und damit auch in der Welt. Und natürlich wollen alle territoriale Gewinne machen. Sie wollen also ihre Imperien erweitern und sie wollen größeren Einfluss haben und sie wollen neue und mehr Kolonien haben. Und das alles findet an verschiedenen Punkten dieser Welt statt. Und in diesen 7 Jahren, die der Krieg dauert, der siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763, der wird gekämpft in Nordamerika, auf den Philippinen, in Schlesien, in der Karibik und im Indischen Ozean. Und manchmal wird er deshalb als Erster Weltkrieg bezeichnet.
Wer hat denn da eigentlich genau welche Ziele verfolgt?
Ja, fangen wir mal mit Preußen an. Das ist uns ja am naheliegendsten. Preußen hatte Teile des zu Österreich gehörenden Schlesiens erobert und wollte es natürlich gegen jede Form der Rückeroberung durch Österreich verteidigen. Man kann man sich ja leicht vorstellen, die Österreicher hatten das Gegenteil im Sinn und wollten den Preußen ans Fell, wo es nur ging. Das war also einer der großen Konflikte. Der zweite Konflikt war, die russische Zarin hatte auch Expansionsgelüste und zwar auch nach Polen und wollte, um ein Tauschobjekt zu haben, Teile von Preußen erobern und damit sozusagen musste sie gegen Preußen Krieg führen, um das zu erreichen. Großbritannien wollte den Konkurrenten um die Kolonien, nämlich Frankreich, möglichst in Schach halten und wenn das nicht möglichst noch mehr, nämlich auch Kolonien abnehmen. Der britische König George II., der war aber auch gleichzeitig König von Hannover, ist ein bisschen kompliziert. Deswegen musste er auch sich sozusagen wappnen gegen Angriffe im Heiligen Römischen Reich. Denn Hannover lag damals und würde es immer noch liegen im Heiligen Römischen Reich. Frankreich, kann man sich auch vorstellen, sah natürlich England als Hauptgegner, wollte aber eigentlich keinen Krieg haben, sondern brauchte erstmal Zeit, um selbst aufzurüsten. Und das war die Gemengelage, die dann zu diesem siebenjährigen Krieg führte, der bis 1763 dauerte.
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es gab jede Menge Beteiligte, das habe ich mir gerade gemerkt. Wodurch oder durch wen ist denn dieser Krieg überhaupt ausgelöst worden?
Also ich habe ein Gefecht gefunden im Ohio-Tal zwischen britischen und französischen Einheiten und das war insofern wirklich brisant. Ohio-Tal ist Nordamerika, weil beide, also England und Frankreich, in Nordamerika Kolonien hatten. England zum Beispiel Virginia, New York, Pennsylvania, die beiden Carolinas, New Jersey, Georgia, Maryland und so weiter. Alle an der Ostküste gelegen. Und Frankreich war in Louisiana, in Teilen Kanadas und in weiten Teilen Zentralamerikas vertreten und hatte auch noch einige der karibischen Inseln sozusagen unter ihren Fittichen. Diese beiden Kolonialgebiete stießen, das kann man sich ja leicht vorstellen, aneinander. Und in den folgenden Monaten bis zum Beginn des Krieges suchten diese beiden Kolonialmächte, die in Nordamerika sozusagen an einer Frontlinie standen, Verbündete in Europa und anderswo. Und zwar möglichst Verbündete, die mit ihrem Gegner auch verfeindet waren. Also dein Freund ist der Feind deines Feindes. Am Ende waren Großbritannien, Preußen, Portugal, Spanien, Frankreich, Österreich, Russland und Schweden und weitere Verbündete in diesen Krieg verwickelt.
So, 7 Jahre lang hat er gedauert, sagst du. Wie ist er zu Ende gegangen?
Er endete 1763 im Frieden von Paris. Ich mache das jetzt ein bisschen kurz, das ist ja klar in dieser Sendung, kann man nicht alles machen. Gewinner war Frankreich, hat Florida bekommen, Teile von Kanada, Mississippi. Die französischen Besitzungen in Indien gingen auch an Großbritannien. Und im gleichen Jahr, noch 1763, gab es noch den Frieden von Hubertusburg. Da befriedeten sich dann Preußen, Sachsen und Österreich. Aber die wichtigste Folge dieses Krieges, und damit komme ich jetzt endlich zu unserem Thema. Die wichtigste Folge war, dass die englische Staatskasse leer war. Und zwar richtig leer, weil Krieg führen auch damals schon teuer war. Und das alles sollte durch Steuererhöhungen ausgeführt werden oder aufgefüllt werden. Und da kam man dann auf die glorreiche Idee, die britischen Kolonisten in Nordamerika zur Kasse zu bitten für den Schutz, den die Marine und die Flotte ihrer Majestät denen sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Und das löste natürlich bei den britischen Siedlern in Nordamerika gewaltigen Stress aus, weil es an die Kohle ging. Und das führte dann zu dem, was wir alle in der Schule mit einem schönen Bild gesehen haben, die Boston Tea Party, wo dann der schöne britische Tee ins Wasser gekippt wurde. Und das wiederum war am Anfang einer Eskalationskette, die letzten Endes dann zwischen den Siedlern in den britischen Kolonien und der Regierung in London dazu führte, dass 2 Jahre später der Krieg um die Unabhängigkeit begann, in dessen Verlauf dann am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet wurde. Und damit bin ich jetzt fertig.
Ja, so, und wie es genau dazu kam, das erzählt uns jetzt Nadine Kreuzzahler. Sie nimmt uns jetzt mit in die Geschehnisse rund um die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Ja, da kommt sie, wunderbar. Während die Delegierten der 13 Kolonien sich ab Mai 1775 zum 2. Kontinentalkongress in Philadelphia versammelten, da tobte schon draußen der Unabhängigkeitskrieg, britische Truppen gegen amerikanische Siedler. Ausgelöst wurde dieser Krieg mehr oder weniger durch ein Versehen, durch einen Schuss, der um die Welt ging.
19. April 1775. In Lexington, Massachusetts, ganz in der Nähe von Boston an der amerikanischen Ostküste, fällt der erste Schuss. Wer ihn abfeuert, ist bis heute unklar.
ein britischer Offizier war's. Im Vorbeireiten hat er auf die amerikanischen Revolutionäre geschossen.
Nein, nein. Der erste Schuss kam von der anderen Seite. Von den amerikanischen Milizen. Definitiv.
Wie auch immer, mit diesem Schuss, der um die ganze Welt gehört wird, wie es später heißt, beginnt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Unfreiwillig. Auch wenn die Wut auf den britischen König groß ist, die Unabhängigkeit, den vollen Bruch mit dem Mutterland, will zu diesem Zeitpunkt kaum jemand in den 13 amerikanischen Kolonien.
Viel zu riskant. Das British Empire ist zu mächtig. Außerdem bin ich stolz darauf, Teil des britischen Empire zu sein.
Pah, der König hat uns Steuern und ungerechte Gesetze aufgehalst. Abkassieren kann er, aber was kriegen wir dafür? Mitbestimmen dürfen wir auch nicht. No taxation without representation. Keine Besteuerung ohne gewählte Vertreter.
Seit über 10 Jahren brodelt der Konflikt schon und jetzt herrscht Krieg. Trotzdem hoffen die meisten Kolonisten weiter auf eine Versöhnung. Der britische König aber sieht in ihnen nur noch Aufständische und Revolutionäre. Die Loyalität zur Krone beginnt immer mehr zu wackeln und im Frühjahr 1776 kippt die Stimmung unter den amerikanischen Siedlern endgültig.
Eine eigene Regierung ist unser natürliches Recht.
Das schreibt Thomas Paine, ein Selfmade-Gelehrter, Ende 30 und gerade erst aus Großbritannien eingewandert, in seiner Flugschrift Common Sense, gesunder Menschenverstand. Eine böse Kritik an der Monarchie und ein Plädoyer für die Unabhängigkeit, und zwar jetzt.
Ich bin klar, eindeutig und gewissenhaft davon überzeugt, dass es im wahren Interesse unseres Kontinents liegt, dass es so kommt. Die Sonne schien noch nie auf eine Sache von größerer Bedeutung. Dies betrifft nicht einen Tag, ein Jahr oder ein Zeitalter. Die Nachwelt ist unmittelbar in diesen Kampf verwickelt und sie wird mehr oder weniger bis ans Ende der Zeit von den jetzigen Vorgängen beeinflusst werden.
Die Flugschrift verbreitet sich rasend schnell. Bald schon kursieren 500.000 Exemplare bei einer Bevölkerung von gerade mal 2,5 Millionen Menschen. Thomas Paine trifft einen Nerv. Im Frühjahr 1776 kommt die Unabhängigkeit auch auf die Tagesordnung des Kontinentalkongresses in Philadelphia. Hier versammeln sich die Vertreter aller 13 Kolonien. Sie wählen 5 Männer aus, das Committee of Five. Sie sollen einen Text entwerfen, der die Unabhängigkeit erklärt. Unter den 5 Auserkorenen sind der Anwalt und Plantagenbesitzer Thomas Jefferson, John Adams, ebenfalls Jurist, und Benjamin Franklin, weltberühmter Erfinder, Autor und Politiker. Thomas Jefferson soll die erste Fassung schreiben.
Folgende Wahrheiten sind, nein, halten wir für heilig, heilig und unbestreitbar.
Am 28. Juni reichen die 5 ihren Entwurf ein. Am 2. Juli debattieren die 56 Delegierten im Kongress darüber, feilen an Sätzen, streichen, ergänzen.
Nein, meine Herren, das trifft es noch nicht. Wie wäre es mit folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich?
Ja, das ist stärker. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.
Ja, das ist gut.
Unveräußerliche Rechte. Alle Menschen gleich geschaffen? Nicht ganz. Die indigene Bevölkerung, Frauen, die afrikanischstämmigen Sklaven, sind nicht mitgemeint. Viele der Delegierten, auch Thomas Jefferson, sind selbst Sklavenhalter. Dieses Thema wird eher ausgespart.
Wir sollten das Dokument doch insgesamt noch knapper fassen, meinen Sie nicht?
Aber wir müssen unbedingt genau sein, meine Herren. Wir müssen deutlich machen, warum wir uns von der britischen Krone lossagen. Die Verfehlungen und Zumutungen des Königs klar herausstellen, so wie ich geschrieben habe. Es ist eine Geschichte von unentwegtem Unrecht und ständigen Übergriffen.
Die alle auf die Errichtung einer absoluten Tyrannei über diese Staaten abzielen.
2 Tage dauern die Debatten. Am 4. Juli 1776 ist es soweit. Die 56 Delegierten der 13 Kolonien verabschieden die Unabhängigkeitserklärung, darunter natürlich auch ihr Hauptautor Thomas Jefferson.
Daher tun wir, die in einem gemeinsamen Kongress versammelten Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, feierlich kund, dass diese Vereinigten Kolonien freie und unabhängige Staaten sind und es von Rechts wegen bleiben sollen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind geboren und eine Unabhängigkeitserklärung, die als Meilenstein der Menschenrechte in die Weltgeschichte eingeht.
Nadine Kreuzweiler hat uns erzählt, wie es zur Unabhängigkeitserklärung kam. So, in das Thema gehen wir jetzt mal noch ein bisschen weiter rein mit Professor Mischa Honeck. Er ist Historiker der Uni Kassel und er ist Experte für die Geschichte Großbritanniens und Nordamerikas. Hallo.
Dankeschön, schönen guten Abend.
Herr Honeck, wie genau ging das denn los, dass die britischen Siedler sich in den Kolonien dachten, so eine Unabhängigkeit von Großbritannien, das wäre doch eigentlich doch was Feines?
Ja, wir haben es ja gerade eben gehört, erstaunlich spät. Viele Historiker setzen die Vorgeschichte, wie es auch Herr von Hellfeld gesagt hat, nach dem Siebenjährigen Krieg an. Das Interessante ist, wenn man sich die Reden und Quellen ansieht, dass es erstmal wirkte wie ein großkoalitionärer Zank ums Geld. Ja, also es war natürlich, wie es richtig, die Steuerthematik wog sehr schwer. Was aber auch sehr schwer wog, war das unmittelbar nach dem Krieg verhängte Besiedlungsverbot, westlich der Appalachen. So könnte man spitzfindig sagen, es ging nicht nur um No Taxation Without Representation, es ging auch um die Frage No Taxation Without Expansion, Erweiterung. Das Siedlerkolonialismus war das Kerngeschäft des britischen imperialen Projekts und sieht man auch daran, dass George Washington, den wir sicher alle kennen, von Beruf her, bevor er General wurde, Landvermesser war. Er war Landvermesser, weil es auch darum ging, diese neuen Gebiete zu vermessen, zu erschließen und für die Landspekulation freizugeben. Und das war eben auch für diese Schicht eine besondere Provokation, dass man dieses Besiedlungsverbot erlassen hatte, weil die britische Krone erstmal kein Interesse hatte, weitere kriegerische Auseinandersetzungen zu führen mit den Indigenen.
Ja. Also es ging um Geld?
Es ging um Geld, um Land.
Um Land. Waren das die Hauptstreitpunkte?
Das waren lange Zeit die Hauptstreitpunkte. Man glaubte aber in der Tat, dass man das im konsensualen Prozess lösen könnte. Das sieht man auch daran, dass sich diese Kolonisten eben auch von ihrer Identität her als Briten begriffen. Mhm. Es gibt auch in den Pamphleten der Zeit die Redewendung »We are freeborn Englishmen« und wir möchten die Rechte des freien Engländers hier in Anspruch nehmen. Wir werden zu Unrecht behandelt. Und es ging nicht darum, dass man sich in die Unabhängigkeit stürzen wollte. Sogar noch nach Ausbruch der ersten Feindseligkeiten 1775 gab es die berühmte Olivenzweig-Petition aus dem Kongress, die ans Parlament geschickt worden ist, wo man wirklich noch mal versucht hat, die Streitigkeiten auch trotz des Blutsvergießens friedlich beizulegen, den Kompromiss zu suchen, um den Status quo ante, also die Situation vor den Streitereien wiederherzustellen. Es war im Grunde eine, wenn Sie so wollen, konservative Revolution, wenn überhaupt.
Aber zu welchem Zeitpunkt gingen denn sozusagen in den Köpfen die Vorbereitungen der Unabhängigkeitserklärung dann los? Wann war denn der Kipppunkt sozusagen?
Im Frühjahr 1776. Wie auch eben gehört, Thomas Paine spielte eine enorm wichtige Rolle. Das war, auch wenn Sie mir den Vergleich erlauben, einer der erfolgreichsten Politinfluencer der Zeit. Ja, hat mit Common Sense eben nicht nur ein besonders starkes polemisches Manifest verfasst, sondern auch in einer einfachen, zugänglichen Sprache. Das war auch eine, wenn Sie so wollen, eine Neuheit. Viele andere Pamphlete waren sehr, sehr elitär verfasst, hart zu lesen, waren sehr voraussetzungsreich und Thomas Paine hat wirklich die einfachen Menschen erreicht und damit auch eine Öffentlichkeit mobilisiert, die lange, lange Zeit sehr unentschieden war. Das hieß nicht, dass auf einmal alle Hurra geschrieben haben, wir wollen jetzt eine neue Nation gründen. Es waren eben auch noch sehr, sehr viele Amerikaner, Kolonisten in diesen ersten Monaten, Jahren noch überzeugte Loyalisten. Mhm. Also auch nachdem die Unabhängigkeitserklärung, wenn man sagen, verabschiedet worden ist, man spricht in der Forschung so von ein Drittel pro pro Unabhängigkeit, ein Drittel weiterhin der Krone zugewandt und das andere Drittel nach wie vor unentschieden. Also es waren im Grunde bürgerkriegsähnliche Zustände, die wir im Jahr 1776 hatten.
Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, haben wir ja auch eben schon im Stück gehört, war ja Thomas Jefferson, aber er hat sie nicht allein verfasst.
Er hat sie nicht allein verfasst, das ist ein beliebter Mythos, dass er sozusagen das Originalgenie war, der von der Aufklärung geküsst wurde und dann dieses unsterbliche Dokument verfasst hat. Es war ein Autorenteam. Ihm standen auch viele helle Köpfe im Kontinentalkongress zur Seite, unter anderem Benjamin Franklin, John Adams.
Alles Namen, die wir im Laufe der Geschichte
genau,
noch wieder hören.
Genau, ne, wichtige Gründerväter. Und es gibt eben auch eine wichtige zusätzliche Information. Es gab zeitgleich, während in Philadelphia über die Declaration debattiert wurde, in den ganzen Kolonien von unten heraus, eine Historikerin hat mal bis zu 90 Declarations of Independence gezählt, die aus den Kommunen kamen, die aus den Einzelkolonien kamen. Also richtig auch ein Schreibprozess, der auch von unten begleitet wurde.
Das heißt, die sind alle sozusagen mit eingeflossen?
Alle, eben. Es gibt nicht nur die eine Declaration. Es gibt viele, viele andere noch, die, wie gesagt, Gemeinden, Staaten, die beteiligt waren und die auch alle an diesem Diskurs teilgenommen haben, sodass man, ich denke, auch einerseits sagen kann, klar, hat Jefferson wichtige Arbeit geleistet, aber es war ein kollektiver Prozess.
Aber wenn das so viele waren, wie lange hat das denn gedauert, bis man sich dann mal auf dieses eine Dokument geeinigt hatte? Das stelle ich mir als sehr schwierigen Prozess
ja,
vor.
Ja, also die große Declaration, es waren mindestens 2-2,5 Monate. Ne, Jefferson hat den Entwurf geschrieben. In dem ersten Entwurf, auch ganz wichtig zu wissen, war eine berühmte Passage drin, eine immens heftige Kritik am britischen König, den man zur Verantwortung gezogen hat für den transatlantischen Sklavenhandel. Mhm. Ja, da gibt es das Zitat, a monstrous crime against human nature, also ein wirklich mörderisches Verbrechen an der Menschheit. Und das hat man rausgenommen, weil man vor allen Dingen vermeiden wollte, dass man einen Keil treibt zwischen den Handelseliten im Norden und den Sklavenhaltern im Südstaaten. Und das hat man dann eben rausgenommen und davon ist nichts übrig geblieben.
Ja, die wurde ja nicht nur geschrieben, sondern auch unterschrieben, die Unabhängigkeitserklärung. Von wem?
56 Unterschriften, Mitglieder des Kontinentalkongresses, im Grunde ein Querschnitt der kolonialen Oberschicht der Zeit. Anwälte, Ärzte.
Auch das müssen wir nicht gendern, da war keine Frau dabei.
Da war keine Frau dabei, ja, obwohl die Abigail Adams, die Frau von John Adams, ihm hinterhergerufen hat, als er davon galoppierte nach Philadelphia, remember the ladies. Denkt bitte auch an die Frauen.
Ja.
Ja. Und das war ein Querschnitt, wie gesagt, der kolonialen Oberschicht. Und daran sieht man eben auch, wie nicht nur die Unabhängigkeitserklärung, auch das, was danach kam, auch unglaublich getrieben war von, oder beseelt war von dem Versuch, einen Kompromiss zu schmieden. Einen Kompromiss zwischen diesen sehr unterschiedlichen Interessen.
Die Unabhängigkeitserklärung, die dann, also dieses Endprodukt wurde dann sozusagen rumgereicht, machte den Weg durch alle Kolonien. Wie wurde diese Erklärung aufgefasst? Wie waren die Reaktionen darauf?
In England waren die Reaktionen der politisch Verantwortlichen mit wenigen Ausnahmen eins, das ist Hochverrat. Mhm. Ja, den müssen wir ans Leder. Ja, die haben sozusagen sich des schlimmsten politischen Verbrechens schuldig gemacht. Es gab aber auch die eine oder andere verständnisvolle Note. Ja, unter anderem von Edmund Burke, einem der Vordenker des modernen Konservatismus, der gesagt hat, naja, ich meine, das British Empire oder das Parlament und Krone haben durchaus auch ihren eigenen Anteil an der Entfremdung. Das hätte nicht so radikal werden müssen. Es gab aber auch Spott. Bestes Beispiel, Essayist Samuel Johnson, der auf die für ihn sehr bekannte suffisante Art festgestellt hat, wie kann es sein, dass wir das lauteste Freiheitsgeschrei von Sklaventreibern hören?
Wie hat sich eigentlich die Unabhängigkeitserklärung im Laufe der Zeit, ich sag mal, wie ist sie unterschiedlich aufgefasst worden in unterschiedlichen Zeiten?
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt und das ist vielleicht der Kernmythos, den wir ein bisschen entrümpeln, entkernen wollen. In ihrem Entstehungskontext hatte die Declaration einen ganz speziellen Zweck. Es war eine Scheidungsurkunde. Es war eine Scheidungsurkunde, es war ein recht früh neuzeitliches Dokument. Es ging vor allem um die Beschwerden darum, dass das britische Imperium sich sozusagen unmöglich verhalten hat, all diese Verfehlungen nicht aufgearbeitet und jetzt geht es darum, eben diesen Prozess der Loslösung zu beurkunden. Die Menschenrechtspassage am zweiten Absatz spielt so gut wie keine Rolle in der Rezeption. Und das veränderte sich erst im Laufe der Zeit, im Laufe des 19. Jahrhunderts, war es vor allen Dingen Abraham Lincoln, der Bürgerkriegspräsident, der in seiner berühmten Gettysburg Address es im Grunde versucht hat, eine fulminante Neuinterpretation der Declaration zu wagen, indem er gesagt hat, was ist das Kernideal, was ist die raison d'être der USA? Das ist das Versprechen oder es ist die Überzeugung, that all men are created equal. Und dann wird sie zu diesem heiligen Manifest, auch in der Wahrnehmung, ein Admission Statement, hat ein Historiker mal gesagt, der eigentlich den identitären Kern der amerikanischen Demokratie verkörpern soll. Und das entwickelt sich weiter im 20. Jahrhundert und wird vor allem auch im internationalen Rahmen, ja, im Kontext der Dekolonisierung, im Kontext des Kalten Krieges, von vielen anderen Nationen, ehemaligen Kolonien in Anspruch genommen, um zu sagen, hier ist eine menschenrechtliche Traditionslinie. Das hat aber mit der Declaration of Independence, wie sie es jetzt in 1776 geschrieben und gemeint worden war, so gut wie nichts zu tun.
Was ist denn heute, würden Sie sagen, der wichtigste Punkt aus dieser Unabhängigkeitserklärung? Jetzt habe ich Sie überfallen.
Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen persönlich werden, das ist klar.
Bitte.
Ich lade auch jeden ein, der Gelegenheit hat. Es ist schon fulminant, wenn man mal die Gelegenheit hat, die Declaration auch wirklich live zu sehen. Mhm. Sie ist ja in den National Archives in Washington D.C. in einem quasi sakralen Raum aufbewahrt, wo die Gründungsdokumente hinter panzersicherem Glas aufbewahrt werden. Und da ist eine lange Linie. Ich dachte erst, bin ich jetzt hier beim Lenin-Mausoleum? Nee, das ist die Declaration of Independence. Und naja, da wird einem schon auch ein bisschen emotional zumute, weil das ist bei aller Funktionalität ja schon auch eine Utopie, die dem Ganzen innewohnt. Ne? Eine Utopie der Gleichheit, eine Utopie der Souveränität, der Volkssouveränität, der Rechte, die bis heute, kann man sagen, noch nicht vollkommen eingelöst ist und eben auch in Gefahr ist, verloren zu gehen.
Professor Mischa Honeck war das, Historiker an der Uni Kassel. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Danke.
Matthias, mit der Erklärung von 1776, da war die Unabhängigkeit nicht besiegelt. Wir haben ja eben schon gehört, es tobte, während unterschrieben und verfasst wurde, ein Krieg, der noch jahrelang dauerte bis 1783, geführt von den Kolonisten gegen Großbritannien. Angeführt wurden die Kolonien übrigens von einem Menschen, den wir hinterher auch alle kennengelernt haben, beziehungsweise nicht kennengelernt haben, aber den wir in der Schule alle kennengelernt haben. George Washington war das nämlich. Wie verlief denn dieser Krieg?
Das können wir natürlich jetzt nicht alles im Einzelnen sagen. Ich mache das mal ganz kurz. Das Ergebnis nämlich ist klar, England hat ihn verloren. Die Amerikaner wurden unabhängig und die 13 Kolonien, um die es hier geht, werden in der amerikanischen Flagge mit den 13 weißen und roten Streifen sozusagen symbolisch dargestellt. Anfangs sah es gar nicht so doll aus für die Kolonisten. Es gab eine ziemliche Reihe von Niederlagen. Aber wichtig war eben für Washington und die Kolonisten, dass sie Unterstützung von Frankreich bekommen haben. Und zwar vor allem mit Geld und Waffen, später auch mit Soldaten. Aber das Problem war, dass dann die Kassen auch in Frankreich leer waren. Wir hatten ja eben schon von leeren Kassen in England gesprochen. Und auch in Frankreich war dann nach diesem Krieg klar, wir müssen die Steuern erhöhen. Und auch da erinnere ich an unsere Schulbücher, wo nämlich gesagt wird, dass im Jahr 1789 der französische König versucht hat, aus eben diesem Grunde seine Staatskassen zu füllen und die Steuern zu erhöhen oder neue Abgaben einzuführen. Und er berief die Stände ein, also Adel, Bürger und Klerus. Und die machten dann aus der Ständeversammlung eine Nationalversammlung und riefen eine Revolution aus. Und das Ergebnis für die beiden Hauptbetreiber des Unabhängigkeitskrieges neben den Kolonisten: England hat die Kolonien verloren und Frankreich seine Monarchie.
Hatten eigentlich die Kolonien wohl schon immer vor, einen gemeinsamen Staat zu gründen? Oder wie kam es dann Jahre später hinterher zu dieser gemeinsamen Verfassung?
Naja, also vielleicht kann man sagen, dass es so etwas wie einen Vorläufer schon gab. Das ist auch schon mal hier eben erwähnt worden. Denn während des Krieges gab es die sogenannten Konföderationsartikel. Das war sozusagen ein nennen wir mal Vorbote einer möglicherweise kommenden Verfassung. Dann gab es einen Kontinentalkongress, der Name ist auch schon mal gefallen, mit den Delegierten aus den 13 britischen Kolonien. Der erste Kongress beschäftigte sich zunächst einmal mit den Freiheitsrechten der Bürger. Der zweite sorgte dann für eine eigene Währung und eine eigene Armee. Und danach hieß der Kongress Konföderationskongress. Und das war so eine Art Regierung. Das ist natürlich jetzt nur mit unseren Worten von heute beschrieben. Trifft es sicher nicht ganz genau. Das war so eine Art Regierung also, die an verschiedenen Orten tagte, und zwar bis zum März 1789. Und danach wurde dieser Kongress dann abgelöst von dem, was wir auch heute noch als Kongress der Vereinigten Staaten kennen. Also der Weg zu einer gemeinsamen Verfassung, die dann 1787 kam, der war zumindest mal vorgezeichnet.
Ja, den Weg, den gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, von der Unabhängigkeitserklärung zur Verfassung mit Professor Manfred Berg. Er ist Nordamerika-Experte von der Uni Heidelberg. Hallo, Herr Berg.
Guten Abend.
Herr Berg, was sagen Sie denn? Wollten die Kolonien von vornherein eine gemeinsame Verfassung haben?
Also zunächst einmal war, wie Herr von Heldfeld eben gesagt hat, ja, waren es 13 Staaten, die eine lose Konföderation gebildet haben. Und das funktionierte während des Krieges einigermaßen leidlich unter dem Druck des Krieges. Aber als der Krieg dann vorbei war, da haben sich dann die Partikularinteressen der Einzelstaaten durchgesetzt. Zu diesen Bestimmungen der Konföderationsartikel gehörte zum Beispiel, dass der Kongress keine Steuern erheben durfte, sondern dass die Staaten gewissermaßen freiwillige Beiträge leisten sollten. Und wer zahlt schon gerne freiwillig?
Und wie viel auch, kann man ja
es
auch.
Es kam hinzu, wir haben schon viel über Geld gesprochen heute Abend. Die USA waren natürlich auch pleite und die Einzelstaaten nach dem Krieg. Und es gab eine Vielzahl von Rebellionen, in kleineren Rebellionen, wo sich vor allem im Hinterland Farmer gegen die Versuche, die Steuerschraube anzuziehen, wendeten. Und das war der Hintergrund, dass man 1786, 87 beschloss, wir brauchen eine Reform dieser Konföderationsartikel. Und dann haben 12 der 13 Staaten haben Delegierte nach Philadelphia geschickt, die eigentlich nur diese Konföderationsartikel überarbeiten sollten. Die haben aber gesagt, das ist zu wenig. Und haben dann innerhalb von 3 Monaten eine neue Verfassung geschrieben. Interessanterweise unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit. Es wurde auch kein Protokoll geführt. Wir wissen nur aus den Tagebüchern von James Madison, einem der wichtigsten Autoren dieser Verfassung, die erst viel später veröffentlicht wurden, was da wirklich passiert ist. Die Amerikaner haben diese Verfassung oft das Wunder von Philadelphia genannt, weil jedenfalls im Nachhinein sich um diese Verfassung ein Mythos entwickelte. Hier hätten gewissermaßen weise Männer für alle politischen Grundfragen auf immer und ewig die richtigen Antworten gefunden.
Sie haben jetzt so viel von der Verfassung gesprochen und ich frage mich, jetzt wird dieses Jahr die Unabhängigkeitserklärung 250 Jahre gefeiert, es soll ein Riesenfest geben. Wäre es nicht eigentlich erst in ein paar Jahren soweit, wenn man sagt, wir haben jetzt 250 Jahre Verfassung? Ist das nicht eigentlich die Gründungsurkunde der USA?
Nein, die Gründungsurkunde der USA, die Unabhängigkeitserklärung staatsrechtlich, das ist schon 1776. Was dann in Philadelphia passiert, ist, dass aus einer losen Konföderation einen Bundesstaat gemacht wird. Ein Staat mit einer starken Bundesregierung, mit Exekutive, mit einem Präsidenten an der Spitze, ein Kongress, der aus 2 Kammern besteht und auch einer Bundesjudikative. Das ist etwas ganz anderes, als das, was vorher bestanden hat. Und es ist übrigens auch weltgeschichtlich und für die Geschichte der modernen Verfassung wirklich etwas Hochinnovatives. Denn hier wird ein Konzept umgesetzt, das man vorher für unmöglich gehalten hatte. In der klassischen politischen Theorie galt, dass eine Republik in einem Flächenstaat nicht existieren kann. Das wird immer in Chaos, Unordnung und in Bürgerkrieg enden. So jedenfalls die Überzeugung. Und hier setzen die Verfassungsväter wirklich etwas um, indem sie dem Prinzip der vertikalen Gewaltenteilung, also in Exekutive, Legislative und Judikative, das Prinzip der horizontalen Gewaltenteilung, Bundesstaat und und die Einzelstaaten als eigentliche Repräsentanten des Volkes entgegensetzen. Wir haben also in diesem berühmten System der Checks and Balances eine vertikale und eine horizontale Ebene.
Ein Dokument, das eventuell, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie Sie sagen, auch noch eingeflossen ist in die Verfassung, ist die Magna Carta, also die wichtigste Quelle sozusagen des englischen Verfassungsrechts von 1215. Inwieweit hat die noch eine Rolle gespielt?
Also ich würde sagen, keine erkennbare, denn mit der Unabhängigkeitserklärung und mit der Verfassungsgebung vollziehen die Amerikaner ja die Loslösung von England. Mhm. Herr Honeck hatte gerade ja darauf hingewiesen, zunächst bestehen die Kolonisten darauf, sie seien Engländer und hätten und berufen sich auf die englische Verfassungstradition und damit natürlich auch auf die Magna Carta, vor allem aber auf die Bill of Rights von 1689 während der sogenannten Glorious Revolution in England. In dem Augenblick, wo man sich löst vom Mutterland, kann man sich nicht mehr auf diese Traditionen berufen. Man schafft ja hier tatsächlich etwas, insofern etwas Neues, als schriftliche Verfassungen sind ja etwas ganz Neues. England hat bis heute keine geschriebene Verfassung und die Amerikaner, zunächst die Einzelstaaten, dann 1787 auf Bundesebene geben sich geschriebene Verfassungen, die dann auch ergänzt wird bis 1791 um einen Grundrechtskatalog und geben damit eine im Grunde genommen auch einklagbare politische Ordnung vor.
Wie ist denn eigentlich in der Verfassung die Zusammenarbeit geregelt zwischen den Bundesstaaten und der Regierung in Washington?
Also die Bundesstaaten haben eine sehr starke Stellung im amerikanischen Verfassungssystem, viel stärker als unsere Bundesländer. Denn eigentlich geht auch die Bundesverfassung davon aus, sie zählt die Kompetenzen des Kongresses auf. Das ist gar nicht viel, wenn Sie dahin richtig hinschauen. Diese Verfassung ist sehr kurz. Sie hat zunächst einmal nur 7 Artikel und sie zählt auf, was darf der Kongress. Und alles, was da nicht steht, verbleibt bei den Staaten. Ich gebe Ihnen ein wichtiges, bis heute ganz zentrales Beispiel dafür. Wenn Sie in die amerikanische Verfassung schauen, werden Sie kein nationales Wahlrecht finden, sondern dass die Ausgestaltung des Wahlrechts verbleibt bei den Einzelstaaten. Und die müssen bestimmten Voraussetzungen natürlich genügen, aber die Staaten sind dafür verantwortlich. Das führt heute sehr häufig zu Problemen und Chaos. Wir haben das in der Vergangenheit ja nicht selten erlebt.
Die Verfassung, haben Sie gerade gesagt, ist ja tatsächlich gar nicht verändert worden. Es gab hin und wieder Zusätze. Jetzt ist sie natürlich sehr alt. Ist sie noch zeitgemäß, die amerikanische Verfassung?
Also zunächst einmal, die amerikanische Verfassung ist nach 1791 17 Mal geändert worden bis heute.
Aber es waren doch nur Zusätze, wenn ich das
richtig
verstanden habe.
Ja, das sind Verfassungsänderungen. Der Grund dafür ist, dass sie nicht nur 2/3 Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses brauchen, sondern eine nachträgliche Ratifizierung durch 3/4 der Bundesstaaten. Da sehen Sie auch wieder, wie stark die Bundesstaaten sind. Das ist eine Hürde, die kaum zu überwinden ist. Wir haben heute im Grunde genommen 2 Grundpositionen in der amerikanischen Verfassungsdiskussion. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Originalists, die sagen, die amerikanische Verfassung ist fast perfekt. Die hat fast 250 Jahre, 230 Jahre sehr gut funktioniert. Und deswegen sollten wir auch heute die Verfassung so interpretieren, wie sie von den Gründervätern gemeint war. Und wem das nicht mehr passt, der soll sie ändern. Und auf der anderen Seite gibt es überwiegend liberale Verfassungsrechtler, die sagen, dieses System stammt aus dem späten 18. Jahrhundert, ist an vormodernen Repräsentationsvorstellungen orientiert und nicht für eine auf dem Mehrheitsprinzip beruhende Massendemokratie gemacht. Denken Sie an das Wahlmännerkollegium, denken Sie daran, dass das amerikanische Wahlsystem zulässt, wir haben es 2016 zuletzt erlebt, dass jemand Präsident wird, der bei der Volkswahl nicht die Mehrheit bekommt. Das sind alles Vorstellungen aus dem späten 18. Jahrhundert. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, wir brauchen eine richtige Verfassungsreform, vielleicht sogar eine neue Verfassung. Ich halte das für unrealistisch, weil die Amerikaner diese Verfassung zu sehr idealisieren, als dass sie nun sagen würden, wir geben sie auf.
Professor Manfred Berg war das, Nordamerika-Experte von der Uni Heidelberg. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitte, gerne.
So, wir nähern uns mal dem Heute ein bisschen an. Die USA erleben ja gerade einen großen Wandel. Jetzt unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump, glaube ich, kann man sagen, noch mal deutlich mehr als unter der ersten. Er versucht ja, das Land umzubauen tatsächlich von einer Demokratie in eine Autokratie oder möglicherweise auch noch in Schlimmeres. Man weiß ja nicht, was da noch alles so kommt. Und es sieht für Außenstehende ja so aus, als könnten weder Unabhängigkeitserklärung noch Verfassung das verhindern, oder?
Jetzt stelle ich mal die ketzerische Gegenfrage. Es könnte ja sein, dass eine Mehrheit in den Vereinigten Staaten genau diesen Wandel wünscht. Und dann wäre es ja sozusagen im Umkehrschluss ein höchst demokratischer Prozess, der da gerade abläuft, auch wenn wir ihn nicht für legitim oder vernünftig oder demokratisch halten. Aber davon abgesehen ist es tatsächlich aus europäischer Perspektive zumindest wirklich mal erschreckend, dass also Menschen auf offener Straße verschleppt werden durch diese ICE-Behörde, dass ein maßloser Schusswaffengebrauch stattfindet, ebenfalls auch von Regierungsbehörden. Diese wirklich wütende Hetze gegen Ausländer und Menschen anderer Hautfarbe, das ist wirklich schwer zu ertragen, und Migranten dauerhaft als Drogendealer, Vergewaltiger oder entlaufene Sträflinge zu bezeichnen. Da kann man also schon seinen Zweifel haben, ob jene, die so etwas sagen oder dann auch Maßnahmen entsprechend anordnen, noch irgendetwas mit der Unabhängigkeitserklärung oder der Verfassung der Vereinigten Staaten am Hut haben.
Ich frage das jetzt noch mal ein bisschen schärfer nach. Sind dann Unabhängigkeitserklärung und Verfassung möglicherweise gescheitert, wenn Sie all das nicht verhindern?
Naja, das bleibt dem Auge des Betrachters überlassen, je nachdem, auf welcher Seite du dich befindest. Die Befürworter dieses radikalen Wandels, den Donald Trump da durchführt, die berufen sich ja auch auf die Verfassung, aber eben mit den gegenteiligen Annahmen und den gegenteiligen Vorzeichen. Also diejenigen, die die Demokratie in Gefahr sehen. Unter Berufung auf den gleichen Verfassungstext behaupten beide Seiten, das wahre, in Anführungsstrichen, Amerika zu verteidigen, und werfen der jeweils anderen Seite vor, es genau zerstören zu wollen. Und das ist ein innenpolitisches Problem, ein Dilemma, eine Katastrophe, und der Ausgang, jedenfalls heute, für mich ist offen.
Wir holen uns mal einen Betrachter auf die Bühne. Arthur Landwehr war viele, viele Jahre Hörfunkkorrespondent für die ARD und hat über die aktuelle Lage in den USA auch ein Buch geschrieben, Die zerrissenen Staaten von Amerika. Hallo Arthur, komm zu uns. Arthur, welchen Stellenwert hat die Unabhängigkeitserklärung noch heute unter Donald Trump?
Noch die gleiche. Es ist das große heilige Dokument. Ja, und Herr Honeck hat es eben richtig gesagt, sie wird aufbewahrt wie in einem sakralen Raum. Und diese Bedeutung hat es auch noch, denn das ist das Dokument, das für Amerikaner bedeutet, ich habe Freiheit, ich bin ein freier Mensch. Das wird weiter interpretiert. Aber nur um mal so ein Beispiel zu sehen, wie heute auch damit umgegangen wird. Ich bin immer mal wieder zu so Einbürgerungsveranstaltungen gegangen, wo Leute dann kommen, die aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien kommen und sagen, ich werde heute Amerikaner. Und dann heben sie die Hand und schwören zunächst ihren alten Loyalitäten ab. Und dann schwörst du, dass du deiner neuen Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika, treu bist und dass du sie zur Not verteidigst. Und dann kommt was Wichtiges. Dann bekommst du die Urkunde von einer Daughter of the Revolution. Daughter of the Revolution kannst du nur werden, wenn du deine Vorfahren im Revolutionskrieg nachweisen kannst. Und in dem Moment wirst du Teil dieser großen Gründungsgeschichte dieser Vereinigten Staaten. In dem Moment bist du Teil dieser Unabhängigkeitserklärung.
Und das erfasst die Menschen, nämlich.
Das erfasst
auch.
Die. Das die haben Tränen in den Augen. Die haben Tränen in den Augen in diesem Moment.
Ja.
Weil du dann ein Teil dieser großen Nation geworden bist. Und das alles steckt in dieser Unabhängigkeitserklärung. Das ist ja kein politisches, kein Rechtsdokument, das du einklagen könntest. Anders als die Verfassung.
Ja.
Sondern das ist der große philosophische Überbau, den du dann verinnerlichst.
Ich habe mal ein Stückchen Unabhängigkeitserklärung mitgebracht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe eine gefunden, ich weiß nicht, ob es die beste ist. Ich lese mal ein ganz kleines Stückchen vor. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Jetzt war es ja damals eigentlich schon so, dass das eigentlich nur für weiße Männer galt in den USA. Ne? Wie ist das denn heute? Also würdest du sagen, dass in den USA tatsächlich alle Bürger die gleichen Rechte haben?
Hier kommt jetzt die Verfassung ins Spiel. Weil der 14. Verfassungszusatz sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das kannst du einklagen. Aber das bedeutet etwas anderes, als wir das hier verstehen, indem man sagt, alle Menschen müssen oder der Staat muss dafür sorgen, dass alle Menschen gleicher werden, dass sie gleiche Möglichkeiten haben, dass sie gleiche Chancen im Leben haben. So versteht das die amerikanische Verfassung nicht, sondern du bist vor dem Gesetz gleich. Der Staat mischt sich nicht in dein Leben ein. Und damit hast du die totale Freiheit. Und die totale Freiheit bedeutet, du kannst aus deinem Leben machen, was du möchtest. Und diese Rechte haben alle. Das heißt natürlich nicht, dass alle gleich geboren sind, dass alle die gleichen Chancen haben, ganz und gar nicht. Aber aus dieser Vorstellung heraus sucht auch der Staat nicht danach, als Sozialstaat beispielsweise, wie wir das verstehen, für mehr Gleichheit zu sorgen. Das ist nicht amerikanisches Verständnis.
Also oder sagen amerikanisches wir Verständnis ist, dass die Gleichheit sozusagen Freiheit bedeutet, während bei uns die Gleichheit bedeutet, dass sozusagen Gerechtigkeit im Vordergrund steht.
Und wir verstehen Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit. Mhm. Andere verstehen Gerechtigkeit, das ist übrigens etwas, was Donald Trump in seiner Inaugurationsrede nochmal unterstrichen hat. Bei uns gilt ab jetzt nur noch die Gerechtigkeit der Leistung. Es geht nicht mehr darum, woher du kommst oder es geht nicht darum, welche Hautfarbe du hast sondern oder welche sexuelle Orientierung, sondern es geht um die Leistung. Und das ist die totale Freiheit. Aber genau an der Stelle passiert auch dieser Kulturkampf, über den wir so viel schreiben. Weil in den Städten, in den akademischen Zirkeln, an den Hochschulen wird ja darüber nachgedacht, ob nicht der Staat in den Vereinigten Staaten eine neue Rolle bekommen muss, ob nicht die Rolle des Staates sein muss, für mehr Gerechtigkeit und Ausgleich zu sorgen, durch Umverteilung. Und diejenigen, die sich jetzt auf die Unabhängigkeitserklärung und die Tradition dieser Verfassung berufen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das ist genau das, was uns unsere Freiheit nimmt. Selbst wenn es gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen wäre. Aber die Vorstellung, dass der Mensch frei ist und das Recht hat, an Gott zu glauben, die Religion seiner Wahl zu leben, eine Waffe zu tragen, dass er das Recht hat, seine Familie in den Mittelpunkt zu stellen und dass er von denen, die kommen, verlangen kann, sich zu dem zu bekennen, was dieses Amerika ausmacht. Das alles ist der Unterschied zwischen denen, die an die traditionelle amerikanische Werteordnung glauben und sie verteidigen, und denen, die sagen, wir müssen uns im 21. Jahrhundert als Vereinigte Staaten ändern und der Staat muss eine größere Rolle darin finden, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Ist das das, was du meinst mit dem Begriff die zerrissenen Staaten von Amerika?
Es geht um bei all dieser Auseinandersetzung ganz wenig um die Frage, was ich will, sondern wer ich bin. Es geht um die Frage, was ist das wahre Amerika? Wer sind die wahren Amerikaner und wer darf das definieren? Und es geht um die Frage, ob diese traditionellen Werte, die 250 Jahre lang dieses Amerika zum größten, stärksten, wichtigsten, reichsten Land der Erde gemacht haben, ob das neue Amerika ist, so wie es in der Vergangenheit war, und dass ein Donald Trump auch verspricht, dass es wieder so wird, oder ob eben das neue, gerechtere, vom staatlichen, mit staatlichem Einfluss gerechter gemachte Amerika, in dem für Minderheiten mehr Rechte geschaffen werden, mehr Möglichkeiten geschaffen werden, ob das neue Amerika ist. Und an der Stelle zerreißt das Land, weil es so viele Fragen gibt, über die man keine Kompromisse finden kann. Ich sage mal zwei. Was ist Religion? Ist das etwas Individuelles, was jeder für sich lebt? Oder ist das etwas, was unser Leben als Gesellschaft zu prägen hat? Was ist Abtreibung? Eine Möglichkeit für Frauen im Notfall selbstbestimmt über ihr Leben, ihren Körper, ihre Zukunft zu entscheiden? Oder ist das Mord? Was ist Affirmative Action, also die Quotenregelung für Afroamerikaner? Ist das eine Möglichkeit, für mehr Gerechtigkeit und mehr Chancengleichheit zu sorgen? Oder ist das anti-weißer Rassismus? Da gibt es keinen Kompromiss, sondern da geht es eben um die Frage, wer ich bin, nicht was ich will. Und diese Auseinandersetzung führen die Amerikaner gerade und Donald Trump ist da der Kristallisationspunkt.
Ja. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Verfassung, die ja zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 1787 einzigartig war, eben wie wegen dieser, wie wir eben schon mehrfach gehört haben, dieser Checks and Balances. Also Checks and Balances nochmal ganz kurz. Also es gibt die Legislative, das ist der Kongress, es gibt die Exekutive, das ist der Präsident und es gibt die Judikative, das ist der Supreme Court. Und in der Verfassung steht, dass im Grunde all diese Gewalten sich ja gegenseitig überwachen sollen. Das scheint aber ja nicht mehr zu funktionieren, oder doch?
Hat es je wirklich funktioniert?
Das weiß ich nicht, sag du es mir.
Also, die Idee dahinter ist ja, dass es drei im Grunde gleich starke Gewalten gibt, die im Ringen miteinander das Beste für das Volk, die Nation und den Wohlstand des Landes erarbeiten, erstreiten. Mhm. Und was sie schon immer getan haben, allen voran das Weiße Haus, ist Macht an sich selbst zu binden.
Haben auch schon andere getan.
Das haben alle schon getan. Also gutes Beispiel dafür ist, weil es gerade wieder so aktuell ist, das Recht, Krieg zu führen, ohne den Kongress zu fragen. Also das ist keine Erfindung von Donald Trump.
Wie er es gerade macht im Iran.
Das haben sie schon, wie jetzt im Iran. Mhm. Das haben sie schon alle gemacht. Das hat John F. Kennedy gemacht, das haben andere gemacht. Ja, Lyndon B. Johnson bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber jedenfalls, viele haben das so gemacht. Gesetze werden geschaffen und da werden der Präsident erpresst den Kongress. Er sagt, ich unterschreibe es nur, wenn ihr mir zusätzliche Rechte gibt. Der Präsident versucht gerade, die bisher unabhängigen Institutionen wie das Justizministerium, das Umweltministerium und die Notenbank abhängig vom Weißen Haus zu machen. Also Macht bei sich anzusiedeln. Das haben auch alle immer wieder versucht. Und dann geht das wieder ein Stück zurück. Deswegen hat dieses mit dem Checks and Balances nicht so wirklich funktioniert. Aber wenn man Amerikaner fragt und ihnen dann den Bundestag erklärt, dann sagen die, wieso ist das Demokratie bei euch, wenn das Parlament den Regierungschef wählt und das Kabinett beschließt, was es an Gesetzen geben soll und indem man sich auf die Mehrheit im Bundestag stützen kann, das auch durchbekommt. Wo ist das demokratisch? Das Parlament muss doch der Gegenspieler des Regierungschefes sein. So wie bei uns in Checks and Balances der Kongress Gegenspieler des Präsidenten ist. Also, das ist immer eine Frage der Perspektive. Und sagen wir mal so, es hat 250 Jahre funktioniert und es gibt keine andere Verfassung, die so lange, so erfolgreich ein Land durch alle Höhen und Tiefen geführt hat. Ja, die Verfassung war immer wieder unter Beschuss. Sie ist wieder unter Beschuss heute. Und Matthias von Hellfeld hat es eben richtig geschildert, welche Probleme gerade da sind, welche Gefahren da sind, wenn ein zu mächtiger Präsident in der Lage ist, einfach über das Recht und auch die Verfassung sich hinwegzusetzen und sie aktiv bekämpft. Da kann alles Mögliche passieren, aber sie hat schon viel ausgehalten und immer überlebt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir alle erleben diese liberale Demokratie, unter der wir alle leben und die so wunderbar ist, weil es diese Unabhängigkeit und weil es diese Verfassung gibt.
Arthur Landwehr war das, lange Zeit Korrespondent für die ARD in den USA. Herzlichen Dank. Ja, Matthias, unsere Stunde History ist fast um.
Geht schnell, ne?
Geht schnell. Was nehmen wir mit?
Ja, ich würde gerne anknüpfen an Arthur Landwehr und das Problem, was wir jetzt gerade erläutert bekommen haben, so ein bisschen auch auf uns oder auf Europa rüberziehen. Ich sehe tatsächlich auch bei uns, also in Europa, nicht nur in Deutschland, Tendenzen, dass Menschen sagen, es ist doch besser in solchen Situationen, in der wir jetzt uns befinden, möglicherweise starken Männern meistens oder auch Frauen möglichst viel Macht zu geben. Wir sollten vielleicht bestimmte Rechte für bestimmte Minderheiten außer Kraft setzen. Wir sollen uns vielleicht nicht um jede kleinere Frage so einen dicken Kopf machen, sondern wir können vieles vergessen und vieles einfacher machen. Wir können demokratische Rechte möglicherweise mal eine Zeit lang außer Kraft setzen oder sie ganz absetzen. Das alles findet in Form von Wahlen statt, die wir seit 10 Jahren beobachten können. Und diese Gesellschaft ist nach wie vor ruhig und sieht zu, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, dass wir an unseren Rändern, jedenfalls auf der einen Seite unsere Ränder, eine wirklich sehr stark wachsende Partei haben, die dem liberalen Wesen, das gerade so gepriesen wurde, ans Fell will. Jedenfalls für viele, nicht für alle, aber für viele von uns. Und ich würde gerne die Warnung am Schluss aussprechen, wenn wir nach Amerika gucken und uns da so ein bisschen erschaudern, was wir da so zu hören und zu sehen kriegen, wir sollten nicht so tun, als wenn das bei uns nicht stattfinden könnte, sondern wir müssen gewahr sein, dass das auch bei uns so sein kann. Und wir alle, die ihr hier sitzt, die wir hier stehen, ihr seid dazu verpflichtet, das zu verhindern. Und zwar durch Wahlen, durch Engagement in der Zivilgesellschaft oder wie man in Köln sagt, wo ich lange gelebt habe, Arsch hoch. Ihr müsst für diese Demokratie kämpfen.
Du schaffst immer schöne Schlussworte, das muss ich sagen. Herzlichen Dank dafür. Ja, da kann ich mich nur anschließen und kann sagen, herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Es war sehr schön bei euch in Nürnberg. Das war eine Stunde History über 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung. Wir haben auch sehr viel über die Verfassung gesprochen. Die wird zwar dieses Jahr nicht gefeiert, aber die Unabhängigkeitserklärung doch. Vielen Dank an unsere Experten, an Professor Mischa Honeck und Professor Manfred Berg und Arthur Landwehr. Und vielen Dank auch an Nadine Kreuzhaller für den schönen Beitrag. Und natürlich an dich, Matthias. Vielen Dank.
Und an dich selbstverständlich auch.
Und an die Technik und überhaupt ans Sounds Festival, dass wir hierher kommen durften. Und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, zu uns zu kommen, zu unserem Podcast.
Vielen Dankeschön. Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.